Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 22 Holy Shift. Heute im Interview mit Hannah Bauer. Ich kenne Hannah Bauer mittlerweile schon seit 4 Jahren, glaube ich. Wir haben uns damals auf einem Netzwerktreffen in Forchheim kennengelernt, waren immer wieder mal in Kontakt und seit letztem Jahr Oktober darf ich auch quasi die Arbeit von Hannah erleben. Ich weiß immer nicht genau, wie ich Hannah definieren soll, weil sie ist jetzt kein typischer Coach. Vielleicht magst du dich kurz selber vorstellen, wie du dich definieren würdest und was genau du alles machst. Du hast ja auch ein bisschen ein breiteres Portfolio.
Ja, sehr gerne. Also ich bin Hannah Bauer. Ich freue mich, dass ich da sein darf bei dir, Chiara. Ja, und es ist eine spannende Frage, wie definiere ich mich? Weil ich selber gar nicht so wirklich kann. Also ich sage, ich bin Mentaltrainerin und Neurocoach. Und arbeite da sehr speziell auch mit den frühkindlichen Reflexen. Aber wie du schon gesagt hast, es ist ein sehr breites Portfolio, das ich habe, weil ich unter anderem sowohl mit Kindern, auch kleineren Kindern arbeite, mit Jugendlichen, aber auch mit Erwachsenen und auch mit Sportlern und Leistungssportlern. Und wenn man von Mentaltrainer spricht, dann denkt man ja erst irgendwie an die Arbeit mit dem Kopf und ich sage jetzt mal so, ne, wie kann ich Dinge irgendwie im Kopf gestalten, damit es irgendwie leichter ist. Und ich sehe das Ganze aber ganzheitlich. Das heißt, das ist dann was es vielleicht auch so ein bisschen ausmacht, dass ich eben erstmal mit dem Körper anfange und mit dem Körper zu arbeiten. Deswegen ist es für mich einfach schwer auch zu definieren. Ich sage dann einfach, ich arbeite ganzheitlich mit Körper, Geist und Seele und da wirklich in ganz unterschiedlichen Bereichen. Und wenn mich hier auch jemand fragt, Hannah, mit welchen Themen kommen denn die Leute zu dir? Dann sage ich auch da mit allen möglichen, also sowohl mit emotionalen Themen, körperlichen Themen, aber auch kognitiven Themen. Und es zeigt ja auch schon, dass es einfach ein riesen Potpourri ist an Themen, an Möglichkeiten, mit denen ich arbeiten kann. Und deswegen will ich mich vielleicht auch gar nicht so positionieren und so extrem definieren, sondern ich sage immer, die Menschen hören von mir, es wird viel davon erzählt, wie ich arbeite und spricht die Menschen dann einfach an, ohne dass ich mich da groß definieren muss. Und das macht es eigentlich auch aus und ist total schön.
Genau, jetzt hast du schon frühkindliche Reflexe angesprochen. Zur Reflexintegration kommen wir gleich noch. Du hast ja nicht immer in dem Bereich gearbeitet. Wir haben uns ja kennengelernt, du warst ja auch mal Lehrerin oder für eine sehr kurze Zeit quasi im System. Jetzt würde ich uns ja beide auch ein bisschen so als outside the box, outside the system beschreiben. Wie war da so der Werdegang? Also was hat dich dazu quasi bewegt, erstmal nicht da quasi einzusteigen oder halt diesen Berufswunsch nachzugehen, dann aber auch dazu dich entschieden, oder warum hast du dich dann dazu entschieden, da auch wieder auszusteigen gezielt?
Also grundsätzlich war es ja so, dass ich mal Grundschullehramt studiert habe, das aber auch abgebrochen habe. Also ich habe es nie fertig studiert. Und habe dann aber ein Sportmanagement-Studium draufgesetzt und war dann komplett in einer anderen Welt erstmal unterwegs. Das heißt, ich war im Leistungssport, auch im Profifußball unterwegs, ich habe im Großkonzern gearbeitet. Und aufgrund dessen, dass ich mich dann aus einer persönlichen Geschichte heraus immer mehr für das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Coaching und so weiter interessiert habe, bin ich dann darauf gekommen, eben auch in der Selbstständigkeit mehr mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Und aufgrund dessen, dass ich mal Grundschullehramt studiert habe, bin ich dann auch ins Schulsystem wieder reingekommen. Das heißt, ich habe dann da als Lehrkraft oder beziehungsweise als Coach im Schulkontext durfte ich dann arbeiten mit Kindern und Jugendlichen. Und da habe ich dann wirklich 3 Jahre wieder im Schulsystem gearbeitet und so kam es dazu.
Also quasi auch trotz des abgesprochenen Studiums durftest du dann da arbeiten?
Genau, durfte ich arbeiten, weil es ja heutzutage auch so ist, dass viele Studenten auch in den Lehrberuf direkt dürfen.
Wahrscheinlich aufgrund des Lehrermangels. Genau, warum bist du dann da wieder raus?
Hat verschiedene Themen gehabt, Gründe gehabt. Zum einen das bezogen auf die Selbstständigkeit, einfach auch finanzielle Themen, sage ich jetzt mal, aufgrund doppelter Versteuerung und so weiter. Aber ein großes Thema war auch, dass ich gemerkt habe, so man kann in dem System nicht, oder ich konnte nicht so arbeiten, wie ich es eigentlich gerne gemacht habe, gerne gemacht hätte. Ich habe immer so dieses Bild, ich habe die Kinder ertrinken sehen, so ich war im Boot gesessen und ich habe die Kinder ertrinken sehen und habe ihnen die Hand reichen können, aber ich durfte sie nicht rausziehen. Und dieses Bild nutze ich ganz gerne deshalb, weil ich gemerkt habe, ich habe gesehen, wie die Kinder leiden, ich habe gesehen, was mit den Kindern da abgeht in dem System. Ich habe die Hilflosigkeit auch gesehen, sowohl von den Lehrern als auch den Kindern, weil in dem System gar nicht so gearbeitet werden kann, wie es viele auch wissen, wie es gut wäre. Ja. Und aufgrund dessen durfte ich dann auch, also ich durfte nicht so arbeiten, wie ich es gerne wollen würde. Also ich durfte nicht im 1:1 arbeiten. Natürlich, wenn ich körperorientiert arbeite, jetzt hier in der Praxis, durfte ich auch mit den Kindern nicht körperorientiert arbeiten, weil es eben verboten ist. Selbst in Absprache mit den Eltern ist es nicht möglich und nicht erlaubt. Und da sind einfach so viele Felder aufgegangen, wo ich gemerkt habe, boah, ich würde gerne helfen. Und ich weiß auch, wie ich helfen kann, aber ich darf einfach nicht. Und da bin ich dann irgendwann auch an meine Grenzen gestoßen, wo ich gesagt habe, mich hat es energetisch auch so runtergezogen, dass ich die Kinder da eben, obwohl ich könnte, nicht rausziehen darf und sie vorm Ertrinken nicht retten darf. Und dann sitzen sie aber halt bei mir hier in der Praxis und ja, dann kann ich ihnen helfen und darf ihnen helfen, aber halt auch nur in einem bestimmten Kreis, weil es sich halt auch nicht jeder leisten kann.
Ja, ich kann ja auch dazu also aus, sag ich mal, Schülersicht sagen, ich bin ja immer gern zur Schule gegangen, ich bin ja auf eine Montessori-Schule gegangen und ich habe nie verstanden, warum andere zum Beispiel sagen, sie gehen nicht gerne in die Schule oder sie mögen Schule nicht, weil ich mich habe immer mich in der Schule wohlgefühlt und auch die Zeit in der Monti, also da kann ich auch ganz offen sagen, war mit auch die schönste Zeit so meines Lebens und ich bin dann ja, als ich noch sehr leistungsorientiert war, aufs Gymnasium gegangen und da hat es mich aber halt komplett gecrashed, weil da wurde ich halt das erste Mal dauerhaft benotet und man hat auch immer zu mir gesagt, man hätte mich zum Beispiel direkt nach der Grundschule, zwar man hätte mich vom Leistungssein, hätte man mich aufs Gymnasium geben können, aber wenn ich halt zum Beispiel eine 3 bekommen hätte, ich wäre halt komplett zusammengebrochen, weil ich halt eine 1 wollte und das halt nicht genug war und am Gymnasium gab es dann auch so Situationen, wo ich halt dann zum Beispiel an einem Tag eine 4 in Mathe und eine 4 in Deutsch kassiert, wo dann bin ich halt heulend aufs Klo und mich abholen lassen, weil ich halt mich das so gecrashed habe, weil du permanent irgendwie in dem bestätigt wurdest, egal was du tust, es ist nie genug. Und die wenigen Kinder, also es geht ja schon super früh los, ich habe mich mit einem unterhalten, der war 6, 7 Jahre alt, wo ich halt auch unter anderem babysitte, wo gesagt hat so, hey Montessori ist doch voll dumm und da lernen die Kinder ja nichts. Also die Kinder werden schon von Grund auf so gedrillt auf Noten und auf Leistung. Und wenn du nicht quasi irgendwie der Beste in dem und dem Feld bist, dann bist du auch irgendwie nichts wert. Mhm. Und ich finde es halt so schade, weil das auch, ich arbeite auch viel mit Kindern im Babysitting-Kontext und sowas, dass halt die Kinder schon so früh irgendwie ihren Kern verlieren und so aufs Außen gepolt werden. Und da war dann auch irgendwie letztes Jahr der Ankerpunkt, dass ich gesagt habe, ich möchte mir das mal anhören mit der Reflexintegration. Kannst du gerne gleich nochmal drauf eingehen, was genau das ist, weil ich halt gemerkt habe, ich habe ja schon viele Jahre Persönlichkeitsentwicklung gemacht und ich kenne ja super viele Techniken und wüsste auch, ich kann mich jetzt mal eine halbe Stunde hinhocken und meditieren, einfach die Gedanken kommen lassen und dann wieder gehen lassen, man muss nicht in die Wertung gehen, aber irgendwie war so der Punkt, ich wusste alles rational, was ich jetzt machen könnte, um mich irgendwie zu regulieren, aber das war so, es geht nicht. Also mir muss jetzt extern irgendwie jemand helfen, weil sonst, glaube ich, wäre ich komplett nochmal mehr in diese Dramaspirale abgerutscht, in die ich ja auch in der vorletzten Folge kurz euch darüber erzählt habe. Und da hatten wir ja die erste Session und die hat ja auch schon wie so ein Schalter wieder einrasten lassen. Es war wirklich so, als ob bei mir die ganzen Sicherungen draußen waren und die erste Session bei dir und dann war gleich wieder so, okay, Licht bzw. Ruhe oder Resilienz ist jetzt wieder, kann jetzt wieder aktiv irgendwie tun, was es soll. Mhm. Keiner weiß, was es ist. Also ich habe es auch vorher noch nie gehört, aber ich finde, es ist ein so spannendes Tool, dass es, glaube ich, für viele Eltern auch hilfreich sein kann, halt zu verstehen, es liegt nicht primär am Kind, dass es jetzt irgendwie so ist, sondern einfach, es ist nicht quasi nicht ganz eingerastet oder nicht entwickelt.
Ja, genau. Ich fange mal ganz vorne an, weil ich sage, wir haben ja Reflexe, die haben wir unser Leben lang, auch als Erwachsene. Ne? Lidschlussreflex, Patellasehnenreflex, das sind einfach Reflexe, die immer da sind. Und dann haben wir eben diese frühkindlichen Reflexe, von denen wir ja auch gerade schon gesprochen haben. Und die Reflexe, die brauchen wir eben als Baby und Kleinkind, um uns zum einen zu schützen und uns auch zu entwickeln. Ne? Das haben wir ja auch gerade schon gesagt. Und es ist jetzt so, dass wir zum Beispiel den Reflex haben, uns automatisch aus dem Geburtskanal rauszudrehen. Oder auch den Reflex, den wir automatisch zur richtigen Zeit bekommen, sozusagen, der kommt auf die Bühne, wenn wir das Krabbeln lernen sollen, ne, wenn wir soweit sind. Und jetzt kann es aber sein, dass diese frühkindlichen Reflexe, die eigentlich integriert sein sollen, das heißt, ich sage immer aufgeräumt sein sollen, dass die das nicht sind. aufgrund von unterschiedlichen Ursachen. Das kann schon bei der Geburt beginnen oder auch schon im Bauch der Mutter, Stress der Mutter während der Schwangerschaft, Stress während der Geburt, auch sowas wie PDA, Kaiserschnitt oder auch Themen wie das Kind hat einfach nicht, ist nicht gekrabbelt, hat es ausgelassen. Das können alles Ursachen dafür sein, dass frühkindliche Reflexe noch aktiv sind. Und wenn die halt noch aktiv sind, das kann eben bis ins hohe Alter auch passieren, dann kann es zu emotionalen, kognitiven oder auch körperlichen Beschwerden führen. Und das, was du gerade gesagt hast, ist halt ganz, ganz spannend, weil, da sprechen wir vor allem mit dem, was wir auch gemacht haben in der ersten Session, von den Stressschutzreflexen. Und da geht es eben darum, dass das Nervensystem sich aus irgendwelchen Gründen, die wir jetzt auch gar nicht wissen müssen, sich nicht sicher fühlt. Das heißt, dass es dauerhaft in einem Alarmzustand ist. Du hast gesagt, ne, bei dir waren die
Scheiße. Das war ja zu dem Zeitpunkt, als ich ausgezogen bin und einfach auch Probleme mit meinem Hund hatte, dass er halt ständig angeschlagen hat. Und jedes Mal, wenn der Hund angeschlagen hat, bei Geräuschen gebellt hat, hat es mich wirklich wie im Brustraum jedes Mal wie so selber geschockt.
Ja, genau.
Und es war aber so ein Ausmaß angenommen, wo ich gesagt habe, ich kann so nicht mehr weiter dort wohnen, nicht mehr weitermachen, weil ich einfach selber in so einem, weiß ich nicht, das war so wie unter dauerhaftem Beschuss.
Mhm, ja. Und du musst dir vorstellen, wenn wir jetzt von dem Reflex, Mordoreflex in dem Zusammenhang auch sprechen, als Baby brauchen wir das, weil wir können noch nicht wegrennen, wir können nicht irgendwie fliehen, sondern wir müssen auf einen Reiz, der von außen kommt, reagieren. Und bei Babys ist es, wie der Mordoreflex beispielsweise, wenn du ein Baby fallen lässt, dass es so auseinander, die Arme auseinander nimmt und erschrickt. Was bei dir dann ja emotional im Körper auch passiert ist. Du bist erschrocken, du bist aktiviert gewesen in dem Moment. Und da zeigt sich dann eben, der Mordoreflex war bei dir noch aktiv, auch wenn du kein Baby mehr bist, und hat sich so emotional durch diese innere Unruhe dann gezeigt, was sich dann ja auch beim Hund oder gegenseitig einfach bedingt hat.
Ja.
Und nachdem wir da wieder Ruhe ins System gebracht haben, indem wir dem Nervensystem wieder gesagt haben, hey, egal was im Außen passiert, welcher Reiz von außen auf dich reinkommt, bist du trotzdem geschützt und in Sicherheit und du musst nicht mit einem Alarmmodus oder mit eben dieser Stressreaktion reagieren dann in dem Moment.
Ja, also das war schon krass, also weil dann auch sicher das direkt auf meinen Hund auch mit übertrage. Ich nehme meinen Hund immer gern mit in meine Podcast-Folgen mittlerweile, weil einfach dies ein sehr krasser Spiegel ist. Und als ich halt daran angefangen habe oder daran es immer besser wurde, dass ich mich halt wieder regulieren konnte, ich auch nicht mehr so, wie uns gegenseitig getriggert haben, wurden wir beide ruhiger, weil halt ich mich sicherer in mir selber gefühlt habe. Mhm. Und dann der Hund auch wusste, okay, ich kann mich auf Clara verlassen, ich muss die Dinge jetzt nicht selber regeln wollen. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Überleitung zum nächsten Thema. Ich habe letztens den Aspekt gehabt, inwiefern sind denn Coaching und Mentoring in deiner Wahrnehmung sinnlos? Also ich war zum Beispiel jemand, ich habe von 14 bis, ich würde mal sagen, 19, 20 halt wirklich Seminare durchkonsumiert. Also es war schon fast eigentlich eine Sucht nach noch mehr Wissen und ich brauche noch mehr, um irgendeine Berechtigung mir selber zu geben, halt aussprechen zu dürfen, was ich denke oder sowas. Und da wäre dann auch der Punkt, man kann ja das alles wissen an Technik. Und das hast du auch mal in einem deiner Vorträge gesagt. Man kommt ja mit dem Wissen und mit so Mentaltechniken ja immer bis zu einem gewissen Punkt. Aber ich sage es mal, wenn dann die Reflexe aber halt die Tür noch komplett so zugemauert ist und das aber halt nie mal eingerastet ist, dann kannst du ja so viel Mentaltechnik irgendwie dir denken, aber es wird trotzdem nichts sich verändern.
Mhm. Ja, ich habe da ein ganz schönes Beispiel oder ein ganz schönes Bild dafür. Kannst dir vorstellen, dass unser Gehirn so ein bisschen aufgebaut ist wie so ein Fahrstuhl, wo wir unten hinten sozusagen den Hirnstamm haben, dann jetzt mal ganz plakativ aufgemalt. Ne? Dann oben drüber kommt das limbische System und ganz oben ist dann der Neokortex. Und beim Neokortex geht es ja wirklich darum, was du gerade gesagt hast, wir haben das Wissen, ne? Die Theorie, einfach alles Rationale, ne? Das haben wir hier oben. Und ich glaube, da nehmen wir uns beide nichts, dass wir da ganz viel schon konsumiert haben, ne? und gelernt haben und gelesen haben und eigentlich ganz viel Wissen. Also das Wissen, das dann im Neokortex hängt. Und dann haben wir auch unsere Erfahrungen und Erlebnisse, die dann im limbischen System hängen und sitzen. Und da haben wir auch schon viel versucht zu arbeiten, ne? Indem du Aufstellungen machst, indem du irgendwie emotionale Themen lösen möchtest durch verschiedenste Tools. Und das ist alles wichtig und alles schön. So, aber, und jetzt kommt das große Aber, was ich aber auch erst lernen durfte durch die Körperarbeit, die ich jetzt eben mache, dass wir ganz oft in dem Kontext den Hirnstamm eben vergessen, da wo die Ursache ganz oft sitzt. Weil, du darfst dir vorstellen, wenn Reiz von außen reinkommt, geht der auch genau, wie ich es gerade beschrieben habe, wie so ein Fahrstuhl eben von unten nach oben. Der steigt unten ein und geht dann nach oben. Und wenn aber schon im Hirnstamm durch diese frühkindlichen Reflexe eine Blockade da ist, dann kann der Rest, also das limbische System und der Neokortex, gar nicht ungefiltert oder konstruktiv und kritisch Dinge hinterfragen oder auch wirklich ohne Filter dann auch sich anschauen, weil da immer wieder dieser frühkindliche Reflex, wie jetzt zum Beispiel dieser ständige Alarmzustand im Körper durch den Moro-Reflex, kann alles gar nicht mehr so funktionieren, wie es eigentlich funktionieren könnte, wenn schon im Hirnstamm eine Sicherheit da ist, das Nervensystem sich sicher fühlt und sagen kann, hey, der Reiz darf weiterlaufen. Und wir dann im limbischen System durch verschiedene Methoden oder dann auch durch rationales Denken die Thematik, die sich da zeigt, der Reiz, der sich da zeigt, ganz anders greifen können.
Also wenn es quasi einmal so, ich sage jetzt mal, eingerastet ist, einmal verräumt ist, dann kann man auch wieder eher mit so oberflächlicheren Tools da weiter dran arbeiten. Weil wenn quasi das Kernsetting fehlt, ist es sehr schwer, da jetzt nur mit Mentaltechniken weiterzukommen. Also ich kann es nicht genau beschreiben, aber jeder kennt ja dieses, kann so Atemtechniken und sowas. Aber das ist ja wie wenn du, keine Ahnung, mit einem Küchenmesser versuchst, einen Baum zu fällen. Du musst ja erstmal irgendwie eine Kerbe schlagen.
Also Atmung ist tatsächlich nochmal ein bisschen anderes Thema, weil da arbeiten wir auch im Hirnstamm. Also es ist auch ein Aspekt im Hirnstamm. Aber so die Tools, die man sonst so kennt, ne, um Themen aufzuarbeiten, die können erst in meinen Augen so richtig wirken, wenn eben im Hirnstamm diese Sicherheit und diese Basis gesetzt ist. Ne? Und deswegen sind die alle wichtig. Also da sind wir auch bei Methoden wie Ergotherapie, Logo, Physio, egal in welchem Kontext, ne, wir da arbeiten, einfach auch Traumatherapie, EMDR und so weiter, die brauchen wir alle und die sind alle unfassbar wichtig, weil wir da eben Themen in den Systemen auch gespeichert haben. Aber wenn wir nicht die Basis geschaffen haben, dass sich der Körper überhaupt sicher fühlt, mit den Methoden zu arbeiten, dann können wir so viel arbeiten, wie wir wollen. Es wird niemals so einen Impact haben, wie wenn einfach im Hirnstamm, im System unten sozusagen da eine Basis geschaffen ist, die einfach...
Ja, das ist ja dann quasi der Aspekt der ganzheitlichen Integration. Das ist ja auch, glaube ich, was wir, glaube ich, auch sagen können. Es geht ja gar nicht darum zu sagen, dass der eine Bereich ist schlecht und bringt nichts und man muss jetzt immer nur körperlich arbeiten, sondern es ist ja ein Zusammenspiel von vielen Bereichen und das ist ja auch ein Punkt. Ich habe ja vieles erlebt. Ich habe ja Schulmedizin erlebt, ich habe Heilpraktiker erlebt, ich habe Coachings auf gut oder schlecht oder allen möglichen Levels erlebt und am Ende nimmt man ja aus allen Bereichen immer was mit. Ich glaube, es gibt da auch kein richtig und falsch und man muss halt für sich schauen, okay, mit welcher Art und Weise fühlt man sich am wohlsten, was bringt einem auch und es kommt natürlich auch immer auf den Menschen drauf an. Also wenn man, glaube ich, dem Menschen von Grund auf schon nicht irgendwie vertraut und da kein Match ist, dann braucht man auch erst nicht irgendwie eine tiefere Ebene da weitermachen.
Ja, definitiv. Also es ist ja total individuell unterschiedlich, ne? Und ich führe zum Beispiel auch Erstgespräche, um zu schauen, hey, passt es überhaupt? Bin ich die richtige Person für die Person, die Interesse hat an meiner Arbeit, um dann auch zu schauen, ob und wie ich dann auch unterstützen kann. Und auch da, ich arbeite mit einer anderen Person ganz anders als mit dir zum Beispiel, weil auch die Themen natürlich ganz unterschiedlich sind. Ich schaue ja auch drauf, okay, wie ist das Kind auf die Welt gekommen? Wie ist das Kind von der Entwicklung her gewesen? Und kein Mensch ist gleich. Ne? Und es gibt natürlich auch Menschen, wo ich auch sagen muss, das ist nicht meine Baustelle sozusagen, also da kann ich jetzt nicht weiterhelfen. Oder man kooperiert einfach, ne? Egal ob jetzt mit Heilpraktikern oder mit Kinderpsychologen und so weiter, weil ich sage, das, was ich jetzt tue, ist ein Puzzlestück. Und es kann ein großes Puzzlestück sein, kann aber auch nur ein kleines Puzzlestück sein. Aber trotzdem ist es ein unfassbar wichtiges Puzzlestück. Ne? Und das darf man halt einfach herausfinden und schauen, okay, wie kann das denn ein Puzzlestück sein?
Ja, und ich glaube, es ist halt auch so ein Punkt vom Thema, wie viel weiß man jetzt, egal ob man einfach eine Privatperson ist oder ob man jetzt auch irgendwie professionell in einem Bereich arbeitet, versus halt gelebte Erfahrung. Hat man vielleicht auch die Dinge, die die Klienten haben, auch in gewisser Weise selber erlebt. Natürlich kann man nicht erwarten, dass alles, was jetzt was die Kunden an Themen oder die Menschen an Themen mitbringen, man selber auch schon irgendwie hätte und da aus der puren Praxiserfahrung helfen kann. Aber natürlich, glaube ich, hilft es und bei mir hat es auch immer viel geholfen, wenn ich halt mit Menschen gearbeitet habe, die in gewisser Weise mich halt nachvollziehen können, die nicht sagen, boah, deine Geschichte ist so krass, da weiß ich gar nicht, wo ich ansetzen soll, sondern von wegen, da gibt es gewisse Parallelen, jetzt vielleicht in einer abgemilderten Version, deswegen kann man es halt auch dann besser nachvollziehen. Ich finde es aber halt in unserem System, in dem wir leben, sowohl jetzt als auch Schule, Medizin, generelle Gesellschaft, dass halt nur, wobei das sich jetzt, glaube ich, auch wandelt und ändert, dass halt nur, wenn du ein Zertifikat oder einen Abschluss vorlegen kannst, du eine Handlungs- und Daseinsberechtigung in den Augen von vielen Menschen hast.
Mhm. Ja, das ist definitiv so. Und da sind wir halt wieder in Deutschland, im Staat, der halt sich total absichern will in jederlei Hinsicht, ne? Und da einfach rechtlich auch ein Punkt ist, wo man sagt, ja, wenn halt was passiert, dann bin ich da abgesichert. Deswegen ist halt so ein Zertifikat oder ein Studium oder wie auch immer wichtig. Ich bin da auch ein bisschen anderer Meinung, weil ich sage, wenn ich den Menschen helfen kann mit meiner Erfahrung, mit dem, was ich habe, wieso sollte ich es dann nicht tun? Und es ist natürlich in jederlei Hinsicht immer irgendwie eine Grauzone, wenn du nicht gerade Arzt bist oder Heilpraktiker bist. Da bin ich auch ganz offen und sage das auch ganz ehrlich, aber trotzdem weiß ich, wie ich den Menschen helfen kann. Und ich würde es als unterlassene Hilfeleistung sehen, wenn ich mit meinem Wissen, mit meiner Arbeit den Menschen nicht helfen würde. Deswegen wieder das Thema Schulsystem, wo ich rausgegangen bin, weil mir das dann zu viel Energie gekostet hat, weil ich nicht ich sein konnte. Und das macht die Arbeit dann, glaube ich, auch von einem guten Mentor oder Coach auch aus, authentisch zu sein und echt zu sein, mit seiner eigenen Geschichte auch authentisch und echt zu sein. Und das macht natürlich viel aus, wenn du die Empathie nochmal auf eine andere Art und Weise hast, weil du das Gefühl des Menschen irgendwie nochmal anders greifen kannst, weil du es selber erlebt hast. Und dafür braucht es kein Zertifikat und braucht es auch nicht unbedingt eine krasse Ausbildung. Aber das darf jeder anders sehen. Ich sehe es so. Und ja, fahre damit auch gut. Und ja, das ist einfach ein Punkt, der in unserer Gesellschaft, glaube ich, trotzdem noch sich öffnen darf.
Ja, man sieht, glaube ich, halt auch immer, je nachdem, die Leute an. Also die Leute, die ja, glaube ich, auch als Konsument eher so sind, sie wollen jemanden, der das auch wirklich studiert und am besten noch irgendwie Doktortitel und sowas. Die gehen ja auch eher dahin. Aber ich glaube, wie du auch sagst, man kommt ja an einem gewissen Punkt so auch dahin zu sagen, ich kann mir aussuchen, mit wem ich arbeiten möchte oder gerade, wenn man jetzt selbstständig ist. Du zwingst ja keinen, mit dir zu arbeiten. Also wenn der sagt, nee, boah, keine Ahnung, finde ich komisch oder passt nicht, ist ja okay. Mhm. Also das ist, glaube ich, auch so da in die Annahme zu kommen oder das war auch ja so wirklich so der Knackpunkt in unserer letzte Woche war es ja, in der Session, wo du dann gesagt hast, so ich habe ja schon irgendwie alles in mir und manchmal braucht es halt noch irgendwie einen Funken, um sich selber halt so diese Berechtigung zu geben, dass das, was man in sich trägt, auch in die Welt raus darf. Also ich stehe schon auch in gewisser Weise zu der Aussage, dass ich sage, ich habe durch halt meine gelebte Erfahrung von zweimal Leukämie, zweimal fast gestorben und auch die über 15 Jahre, wie es ist, dann mitzuleben, beziehungsweise danach weiterzuleben, mehr Erfahrung als jeder, der jetzt mit dem Bachelorstudium in Psychologie da in der Klinik anfängt zu arbeiten. Also ich habe ja auch mal angefangen, angewandte Psychologie zu studieren, aber gemerkt so, Studium ist nicht meins, weil es mir zu theorielastig ist und da aber halt eine Möglichkeit zu finden, das halt zu vereinbaren, von wegen, okay, der eine hat jetzt halt die Techniken und das Rationale, der andere hat aber das Verständnis für den Menschen, für die Situation, weil er es von vielen Seiten beleuchten kann, weil er es eben selber erlebt hat. Mhm. Und dass man da aber so viel schlechter steht als jemand, der es halt faktisch weiß und kann, ärgert mich auch in gewisser Art und Weise und da haben wir jetzt auch gerade vorher noch kurz drüber gesprochen, natürlich an die Annahme zu gehen, man muss jetzt nicht selber irgendwelchen Zertifikaten weiter hinterher jagen, sondern halt vielleicht eigene Räume schaffen, in denen genau das gesehen und gehört wird und halt Menschen, die vielleicht auch genau das wollen.
Mhm. Absolut, also dass du einfach du sein kannst in dem Moment, ja, mit dem, was du erlebt hast, ne? Und das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem irgendwie interdisziplinär arbeiten kann, ne? Also dass man in dem Moment auch sagen kann, okay, ich arbeite trotzdem mit einem Psychologen oder mit einem Heilpraktiker zusammen, wenn ich die Ausbildung nicht habe, die offen sind. Und es gibt genug in dem Kontext. Wie viele Schulmediziner gehen mittlerweile in alternative Medizin über? Auch in meiner Ausbildung hatte ich schon Ärzte und Heilpraktiker und so weiter, weil die sich öffnen für andere Themen und auch ganzheitlich arbeiten. Und da habe ich halt die Hoffnung, und wir hatten es ja vorhin schon, es wandelt sich gerade, habe ich die Hoffnung, dass die Menschen einfach offener werden, dass man als Team miteinander arbeitet, anstatt gegeneinander zu arbeiten und vielleicht auch eine Konkurrenz zu sehen, weil diese Ganzheitlichkeit, die brauchen wir.
Ja, und ich sage ja auch immer, habe ich auch in meinem Buch damals ja geschrieben, dein Verstand kann ja zum Beispiel auch in meinem Fall rational wusste, ich bin geheilt, ich bin jetzt schon über 10 Jahre krebsfrei und habe keinerlei Probleme und sowas. Rational wusste ich das. Aber ein Teil in mir, beziehungsweise halt der Unterbewusste oder auch so der körperliche Teil, hat es halt quasi nie verstanden. Also das war wie so, der war quasi, als der Vortrag gehalten wurde, war der gerade, keine Ahnung, Kaffee holen. Mhm. Also das ist, glaube ich, halt, was wirklich viele unterschätzen, dieser ganzheitliche Part. Du kannst unglaublich viel auf rationaler Ebene verstehen, aber wenn dein Unterbewusstsein das nicht weiß, oder auch zum Beispiel jetzt im Kontext mit den Reflexen, das aber nie gesettet wurde, dann kannst du so viel an Wissen draufschaufeln, wie du willst. Das Kernproblem wird ja nicht gelöst. Und das ist, glaube ich, in unserer Gesellschaft, wir suchen unglaublich viele Lösungen für Symptome oder für die Oberflächlichkeit des Problems, aber wenige sind in der Lage, sich den Kern anzuschauen, und noch weniger sind, glaube ich, in der Lage, überhaupt am Kern zu arbeiten, weil sie vielleicht nicht in der Lage sind, dieses Kernproblem zu halten. Also weißt du, was ich meine?
Ja. Ja, total. Und das ist ja das, was ich meine, so das fehlt, so dieses Interdisziplinäre, dass man sagt, okay, man darf auch weitergeben. Ich bin die Letzte, die nicht komplett den Ärzten und allen möglichen Leuten erklärt, was da dahinter steckt. Weil die meisten haben davon noch nie was gehört. Natürlich von den frühkindlichen Reflexen.
Aber ja, das ist ja auch nicht okay.
Genau, ist völlig in Ordnung. Und natürlich, ich weiß ja auch nicht alles so. Aber dann diese Offenheit, das ist das, wo ich mir sage, du kannst danach immer noch sagen, was ist das für ein Quatsch.
Ja, aber einfach halt Meinungen, die vielleicht auch nicht deiner Meinung nicht entsprechen, zulassen. Also ob du es dann machst oder nicht, kannst du ja noch überlegen. Ja. Aber da, das darf ich, glaube ich, auch lernen, halt weniger aus der Wertung rauszugehen und einfach mehr zu sagen, okay, ich höre mir das an und entweder stimme ich dem zu, stimme ich dem nicht zu oder bin mir unsicher. Und da aber halt nicht so in dieses Drauf und in dieses Konkurrenzdenken zu gehen. Genau.
Ja, also das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, diese Offenheit. Weil das ist zum Beispiel im Schulkontext auch ein Punkt gewesen, ne, wo ich gesagt habe, ich setze mich an einen Tisch, ich setze mich an einen Tisch mit den Lehrern, ich setze mich an einen Tisch mit den Schulpsychologen, um ihnen zu erklären, was ich da überhaupt mache. Aber es wollte ja nicht mal gehört
werden. Will keiner hören.
Ne? Und ich sage jetzt mal nur, weil ich halt kein Schulpsychologiestudium oder diesen Zusatz habe. Ne? Und das wird gar nicht gesehen, was da ist. Und das, klar, das darf jeder für sich entscheiden, aber ich finde es einfach unfassbar schade, weil da so viel Potenzial in allem drin steckt. Und das kannst du ja in anderen Bereichen genauso sehen. Und das finde ich halt so schade, dass da eben gleich, weil kein Zertifikat da ist, ein Stempel draufgesetzt wird, so next raus.
Ja, ja, ja. Du hast zwar über die Reflexe jetzt halt gesprochen, aber wie kamst du selber überhaupt zu dem Thema? Weil ich habe auch gesagt, die meisten haben von sowas ja noch nie gehört. Mhm. Also wie kamst du selber überhaupt dazu?
Ja, ich habe ja die Kinder- und Jugendcoaching-Ausbildung gemacht und da war ein Teil eine andere Art der Methode, aber auch zur Reflexintegration, also anders als ich es jetzt anwende. Und da konnte man so reinschnuppern, so ein bisschen. Und da habe ich schon gemerkt, so wow, in der Theorie hat mich das total angesprochen, das Thema. In der Praxis war aber die Methodik noch nicht so, dass sie mich gefesselt hat. Und dann kam aber eine neue Methode, wo ich es dann selber nochmal anders erleben durfte. Und ich dann einfach bei mir selber auch gemerkt habe, boah, krass, was haben die Reflexe jetzt, die bei mir noch nicht integriert waren und dann integriert waren, was hat das bei mir verändert? Und bei mir war es wirklich extrem so dieses Thema Selbstwert, Selbstbewusstsein, also dass ich gemerkt habe, so wo ich vorher mir noch Gedanken gemacht habe, oh, was denken denn die Menschen über mich, wenn ich jetzt rausgehe mit meiner Selbstständigkeit, also es hat sich gerade so überschnitten, wo ich mich dann selbstständig gemacht habe und wo ich dann gemerkt habe, so okay, krass, danach hatte ich so ein ganz anderes Auftreten, so eine ganz andere Festigkeit in mir, diese Sicherheit, von der ich ja schon gesprochen habe. Genau, und so hat sich das dann ergeben, dass ich da dann Schritt für Schritt weitergegangen bin und dann auch selber ausgebildet habe und so weiter. Also das Da kam dann eins zum anderen. Und was auch spannend ist, ich habe in dem Moment das erste Mal gemerkt, so, ich brauche gar nicht mehr. Ne? Weil wir vorhin von diesem
Marathon mehr, sondern ja, das, was da ist, ist schon genug. Da,
genau. Ja. Ne? Und ich brauche nicht noch 10.000 andere Weiterbildungen oder Seminare, oder, sondern da habe ich dann gemerkt, so, okay, ich bin gerade irgendwie angekommen bei dem Thema, das auch meins ist,
ja.
Ne? Wo ich einfach drin aufgehe. Aber auch so dieses, ich darf durchatmen und einfach sein mit dem, was ist.
Ja, ich weiß nicht, willst du da ein bisschen was darüber erzählen? Du planst ja auch quasi selber eine Ausbildung anzubieten, eben für alle, die sich für Reflexintegration interessieren, aber auch ja nicht jetzt dann nur Reflexintegration, sondern ja auch in dem Sinne, wie du es ja auch lebst.
Mhm. Ja, genau. Also da stecke ich gerade voll in den Planungen, wird wahrscheinlich, also mal gucken, im Herbst spätestens losgehen, vielleicht jetzt auch im Sommer schon ein Teil. Und da geht es wirklich darum, auch ganzheitlich zu arbeiten. Also es wird jetzt nicht nur die Reflexintegration sein, sondern durch die Reflexintegration kann ja auch ganz schön viel hochkommen. Das heißt, da können auch sich Themen zeigen, emotional hauptsächlich, wo man dann ja auch wieder ansetzen darf, okay, wie gehe ich denn damit um, wenn sich dann das Nervensystem sicher fühlt und dann sich emotional was zeigt, wie darf ich denn mit den Gefühlen, wie darf ich denn mit dem, was sich da im Körper auch zeigt, umgehen, um dann auch eben schon mal eine Stufe weiter im limbischen System auch arbeiten zu können. Das heißt, es wird sowohl, also der Hauptbestandteil wird auf jeden Fall diese Körperarbeit sein, die ich aber auch jetzt mit meiner Handschrift dann auch mache. Und dann eben aber auch weiterzugehen, um zu schauen, okay, wie kann ich das dann weiter begleiten, wenn sich dann da die Dinge zeigen. Und was ganz wichtig ist bei mir, ist ein Punkt wirklich als Trainer oder Coach dann selber auch in diese Präsenz zu kommen, es zu schaffen, in diese Öffnung zu gehen für die Arbeit, weil ich oft sage, das ist eigentlich so das Hauptheilmittel, wenn man von Heilung sprechen darf, dieses präsent zu sein bei dem Menschen zu suggerieren, du darfst jetzt einfach sein, du darfst jetzt mit allem, was du bist, hier sein und ich halte das. Und das musst du natürlich auch halten können, aber das auch zu lernen, da sozusagen um das ganze praktische, theoretische nochmal so eine Bubble zu schaffen, wo man selber auch nochmal das Gefühl hat, ich darf nicht nur in mir sicher sein, sondern auch in meiner Arbeit sicher sein.
Genau. Ja, ja, da bin ich immer schon gespannt, was da noch dann kommt und wann es kommt. Das war, glaube ich, eine sehr kurzweilige und interessante Folge mit vielen verschiedenen Bereichen. Auf jeden Fall verlinke ich euch dann auch alles noch von Hanna. Und was würdest du denn jetzt aus deiner Erfahrung und so jungen Menschen weitergeben, die vielleicht auch in so einem Schwellenpunkt stehen, Schule, Studium oder irgendwie vielleicht auch sagen, so das, was so das System einem bietet, außer Ausbildung, Studium, sie wollen irgendwas anderes. Oder was hätte vielleicht die 18-jährige, 20-jährige Hanna sich gewünscht zu hören von jemandem oder jetzt von deiner jetzigen Version?
Mach dein Ding. Ich glaube, dass wir vor allem in jungen Jahren schon noch in der Lage sind, zu wissen, was wir eigentlich wollen. Oder dass wir es grundsätzlich sind, nur wir haben es halt verlernt, drauf zu hören. Und was wir lernen dürfen, ist wirklich unseren Impulsen und Gedanken, so absurd sie auch sein mögen. Und auch egal, was die Eltern sagen oder das, die Umgebung oder ne, das drumherum sagt, trotzdem das nicht loszulassen. Und trotzdem dran festzuhalten und zu sagen, nee, das ist mein Wunsch, das ist das, was ich machen möchte. Und wenn ich keinen Bock mehr habe, mein Abi zu machen und wenn ich nach 4 Semestern merke, hey, das ist nicht mein Studium, bei mir war es das 7. Semester damals, dann auch zu sagen, hey, okay, ich habe auf Deutsch gesagt den Arsch in der Hose und gehe meinen Weg, egal wie der aussieht. Na, egal, ob ich jetzt sage, okay, ich studiere mit 38 jetzt nochmal oder wie auch immer, einfach zu machen. Weil in meinen Augen ist man immer, wenn man authentisch ist und seinen Weg geht, ist man immer geführt. Und dann gibt es für alles eine Lösung und für alles Möglichkeiten. Und da einfach zu vertrauen, sich selbst zu vertrauen, ist für mich das, was ich jedem mitgeben kann, der genau an dem Punkt gerade steht, wo er ja, Entscheidungen treffen darf. Und dann ist es das Beste, die Entscheidung zu treffen, die man am meisten fühlt.
Ja, das war ein, glaube ich, sehr schöner Abschluss. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Und freue mich schon auf unser nächstes Treffen. Danke dir.
Danke dir, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne.